Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir machen weiter im Programm. Über die Sinnenwünsche hinaus ist das Thema gestern und ich möchte das heute fortsetzen. Dazu ein kleiner Rückblick und Erinnerung. Wir sind bei der Frage, wie ist es denn möglich, Karma nur praktisch zu überwinden? Wie ist der Weg dahin? Wir hatten gestern eine Lehrrede betrachtet, das war die M54. Wo uns ein, ich nannte ihn Rentner, namens Brutalio begegnete. Die Darlegung bezog sich also auf einen, wenn auch fitten und potenten Laien. Und die Schwerpunkte bei dieser Darlegung waren einerseits rechte Anschauung, rechte Geisteshaltung und der ganze Bereich der 10 Kammapata. Eher gestreift und angeritzt waren Themen etwa wie innere Sammlung, Weisheit, also erfahrene Weisheit und Befreiung. Und bei den Darlegungen haben wir gesehen, dass da keine wirkliche Reihenfolge, keine bestimmte Reihenfolge eingehalten worden ist. Und die Fortsetzung heute soll anhand der D2 stattfinden, die nun anders strukturiert ist, weil in dieser Lehrrede geht es um einen Gesamtüberblick über Theorie und Praxis der Ordinierten, also von Mönchen und Nonnen. Und da werden wir zwei Dinge sehen. Einmal wird da Mehrwert gelegt auf eine bestimmte inhaltliche Abfolge der Übungen, also auf eine bestimmte Reihenfolge und auch eine Gewichtung mehr auf die späteren, tieferen, etwas komplizierteren Übungen. Und in dem Sinn sind beide Lehrreden einander zugeordnet, wenn man so will. Sie ergänzen sich wechselseitig und sie spiegeln sich auch wechselseitig. Bevor ich auf die Lehrrede selbst eingehe, will ich nochmal eine Übergangsfrage stellen oder in Erinnerung rufen. Die Frage nämlich, warum soll man denn überhaupt diesen großen Transformationsprozess auf sich nehmen? Ja, warum soll man denn überhaupt Karma überwinden? Das ist ja keine ganz einfache Sache. Und ich will erinnern, dass wir dafür eine doppelte Voraussetzung erfüllen müssen. Einmal muss man auf der Ebene des Wissens, der Erkenntnis, die Klarheit haben, dass die Überwindung von Karma eine Wohltat ist. Dass das nicht ein weniger ist, sondern ein mehr ist, dass man daraus was gewinnt. Das zweite ist, dass man genug Vertrauen hat in den Buddha, in der Hinsicht, der hat den Weg rausgefunden, der kann die Wege zeigen, der hat sie selbst erfahren. Und die Überzeugung, ich bin in der Lage, das auch nachzuvollziehen. Wenn diese beiden Voraussetzungen nicht da sind, braucht man gar nicht anzufangen, man wird auch gar nicht anfangen. Aber es braucht noch einen zusätzlichen unterstützenden Faktor, denn wir haben es durchaus mit einem längeren Weg zu tun. Und wenn dieser unterstützende Faktor nicht da ist, wird das Ganze auch sehr schwer, weil die Überwindung von Karma eben nicht mit einem Knopfdruck zu erreichen ist. Man kann nicht einfach einen Hebel umlegen und dann ist alles wie nicht gewesen. Und dieser unterstützende Faktor ist selbst erfahrenes inneres Wohl. Das ist der Merksatz praktisch für die ganze Stunde heute Morgen. Worum es geht, ist das selbst erfahrene, zunehmende innere Wohl. Man kann das anders ausdrücken, dass im Zuge der Praxis das eigene Lebensniveau sich hebt, nicht? Dass das Gefühlsniveau ein anderes, besseres wird. PD hat immer vom Grundgefühl gesprochen, das heller wird, das weiter wird. Ja, das einfach uns eine andere, bessere Lebenssituation beschert. Daran schon sieht man, dass die Überwindung von Karma kein Verzicht ist, sondern man kriegt etwas anderes, was Besseres dafür. Viele haben ja Angst, den, sag mal, Karma-Spatz in der Hand aufzugeben für das, wie nennt man das, die Taube, die Nirvana-Taube auf dem Dach, ja. Und diese Sorge nimmt uns der Buddha an dieser Stelle, weil wir nichts abgeben müssen, ohne was Besseres dafür zu kriegen. Und das, was ich jetzt genannt habe, das zunehmende innere Wohl, ist jetzt nicht ein zusätzlich positiver Effekt, sondern man muss sagen, das ist eine notwendige Voraussetzung, weil wenn das nicht passiert, wenn das nicht da ist, dann wird man einfach diesen Schritt nicht gehen können. Warum? Die Karma-Kräfte sind sehr, sehr starke Bindekräfte. Ich sagte vorhin schon, die kann man nicht einfach abschneiden, sondern man muss sie auflösen und am besten geschieht das, wenn man etwas Kompensierendes, etwas Besseres an ihre Stelle setzt. Man braucht ein emotionales Gegengewicht, um dieses Minus des Sinnenverlangens auszugleichen. Das Beruhigende dabei ist, dass es dem Bodhisattva damals nicht anders gegangen ist. Es ist eine geistige Naturgesetzlichkeit, wenn man so will, und keine Ausnahmeerscheinung, die nur uns betrifft. Ich will den Buddha selbst mal befragen zu dieser Sache. Er sagt nämlich, auch ich hatte schon vor der vollen Erwachung als unvollkommen Erwachter, Erwachung erst erringender, den Satz, unbefriedigend sind die Begierden, voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt, der Wahrheit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt. Doch außer den Begierden, außer dem Schlechten, fand ich keine Glückseligkeit und nichts Besseres. Und so gewahrte ich denn, dass ich eben immer noch um die Begierden herumtanzte. Sobald ich aber den Satz, unbefriedigend sind die Begierden, voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt, der Wahrheit gemäß mit folgender Weisheit erkannt und außer den Begierden, außer dem Schlechten Glückseligkeit gefunden hatte und Besseres, da gewahrte ich, dass ich nicht mehr um die Begierden herumtanzte. Also das ist der Zusammenhang, der uns heute Morgen beschäftigt. Und wie gesagt, ich gehe anhand der D2 vor. Lohn der Asketenschaft heißt es in der Neumannschen Übersetzung. Der Inhalt, und das muss man sich wirklich klar machen, ist jetzt eine Übungsanleitung nicht für Laien, die wir gestern hatten, sondern eine Übungsanleitung für Mönche und Nonnen. Und um diesen ganzen Prozess auf sich zu nehmen, sind wiederum drei Bedingungen zu erfüllen, die ich jetzt einleitend nur kurz skizziere. Die erste Voraussetzung klingt ganz banal, es muss ein Erwachter in der Welt erscheinen. Wenn keiner da ist, kann man von ihm auch nicht die entsprechende Lehre hören. Das zweite ist auch banal, man muss die Lehre zur Kenntnis nehmen. Dass ein Erwachter in der Welt erscheint, ist schon extrem selten. Und dass jemand mit einem Buddha in Begegnung kommt, ist auch extrem selten. Und dass der dann noch die inneren Voraussetzungen hat, Vertrauen, ein offenes Ohr, nicht eine Ader für das Thema, das er angesprochen hat, ist nochmal eine sehr große Seltenheit. Und das Dritte, die dritte Voraussetzung für ein mönchisches Leben ist, dass man in die Hauslosigkeit zieht. Man muss sich dieses Ziel setzen und muss sich aufraffen und wirklich sagen, so, ich verlasse mein weltliches Leben und beginne ein ganz anderes. Und wenn diese drei Grundbedingungen erfüllt sind, dann kann das erst beginnen, was in dieser Lehrrede jetzt näher beschrieben ist. Wie nicht anders zu erwarten, beginnt der Buddha auch hier wie immer mit dem anständigen, tadellosen Verhalten. Also Stichwort Sila. Und wie für uns gelten für Mönche und Nonnen auch die drei physisch korrekten Handlungsweisen, nicht töten, nicht stehlen und ein tadelloses Verhalten in Bezug auf Sexualität. Was für Laien bedeutet, keine sexuellen Fehlhandlungen, kein Fehlverhalten, heißt für Mönche und Nonnen natürlich gar nichts. Schluss, aus, findet nicht statt. Es gelten genauso die vier Übungsregeln, die sich auf die Sprache beziehen. Da gibt es jetzt keinen grundsätzlichen Unterschied. Nicht lügen, nicht hintertragen, nicht ärgerliche, böswillige, harte Rede, nicht schwätzen, plappern, plaudern. Das ist genauso. Aber ganz anders, wirklich fundamental anders ist das, was der Erwachte ja die Lebensführung nennt. Weil ein Mönch, weil eine Nonne als Beruf jetzt Mönch oder Nonne ist, mit, wenn ihr so wollt, einer ganz anderen Berufsordnung. Bedeutet, dass der Lebensablauf, der Tagesablauf, der Lebensinhalt ein wesentlich anderer ist, als das bei uns der Fall ist. Ich gebe einen kleinen Einblick in diese Lehrrede, die an der Stelle sehr, sehr, sehr lang ist, wie nur mal so zum Schnuppern, dass wir eine Idee bekommen, was damit gemeint ist. Sämereien und Pflanzungen anzulegen, hat er verschmäht. Einmal des Tages nimmt er Nahrung zu sich, nachts ist er nüchtern, fern liegt es ihm zur Unzeit zu essen. Von Tanz, Gesang, Spiel, Schaustellungen hält er sich fern. Kränze, Wohlgerüche, Salben, Schmuck, Zierat, Putz weist er ab. Hohe, prächtige Lagerstätten verschmäht er. Gold und Silber nimmt er nicht an. Rohes Getreide nimmt er nicht an. Rohes Fleisch nimmt er nicht an. Frauen und Mädchen nimmt er nicht an. Dienerinnen und Diener nimmt er ebenfalls nicht an. Ziegen und Schafe nimmt er nicht an. Hühner und Schweine nimmt er nicht an. Elefanten, Rinder, Rosse etc. Haus und Feld. Botschaften, Sendungen, Aufträge übernimmt er nicht. Vom Kauf und Verkauf hält er sich fern. Von falschem Maß und Gewicht hält er sich fern. Von den schiefen Wegen der Bestechung, Täuschung, Niedertracht hält er sich fern. Von Raufereien, Schlägereien, Händeln, vom Rauben, Plündern und Zwingen hält er sich fern. Das eben gilt ihm als Tugend. Und dann folgen noch 4 Seiten so ungefähr. Ja? Aber hier anhand dieser Leseprobe kann man schon das Wesentliche herauskristallisieren. Zunächst einmal, das klingt fast banal, dass sie aufgefordert sind, ungute Dinge zu lassen. Man wundert sich, dass das überhaupt hier nochmal auftaucht, denn da wird der genannt, lass doch bitte Bestechung, Täuschung, Niedertracht, Raufereien und Schlägereien. Also das hätte ich schon mal von vornherein unterstellt. Aber der Buddha ist ein genauer. Jetzt jenseits der Silas, wo es um die Lebensführung geht, werden diese Dinge nochmal genannt, damit alles wirklich klar ist und keiner dann sagen kann, ach, ich habe ja nicht gewusst, dass ich dem anderen kein blaues Auge hauen darf, so ungefähr. Also das ist sozusagen in warmen Tüchern. Aber weiter, und das ist jetzt der Punkt, der uns mehr interessiert, geht es um die drastische Reduzierung weltlicher Bezüge. Ihr erinnert euch, das hatten wir gestern bei Potalio, der von sich aus schon sagt, ich habe alle Bezüge aufgegeben. Und genau das Thema wird hier nochmal aufgegriffen und wird für Mönche gezeigt, was es heißt, Bezüge aufzugeben. Das sind zunächst mal, und ich erkläre jetzt den Text, den ich vorgelesen habe, die weltlichen Beschäftigungen, die reduziert werden sollen. Also keine Pflanzen züchten. Meint, sich nicht mit dem eigenen Garten beschäftigen, wo man dann dauernd gießen muss und schneiden muss und häckseln muss, also beschäftigt ist. Keine Tierhaltung, die werden ja auch nicht von alleine groß. Da muss man sie nähren, muss sie pflegen, muss sie unter Umständen verkaufen, verwerten etc. Kein Grundbesitz, ja, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil man sehr schnell auf die Idee kommt, mein Haus, nicht mein Garten, ganz abgesehen davon, dass da auch viel Arbeit anfällt. Keine Pferde, keine Elefanten, würde man sagen, naja, okay, haben wir heute nichts zu tun. Aber das ist Fahrrad, das ist Auto, das ist Moped, das ist E-Bike oder was auch immer. Das sind die heutigen Möglichkeiten, sich fortzubewegen und damit auch in die Vielfalt hineinzukommen und Weltbezüge herzustellen über geografische Distanzen hinweg. Keine unverarbeiteten Lebensmittel. Warum? Wenn man die kriegt, muss man sie kochen. Wenn man es kocht, muss man überlegen, was koche ich denn heute, wie koche ich es? Und dann ist es gegessen, dann muss man spülen und abräumen und Lagerhaltung und. Alles Dinge, die Weltbezüge bedeuten und vermehren. Keine Bediensteten und Diener halten. Brauchen Mönch so und so nicht, weil er nicht viel zu tun hat, was so weltliche Dinge angeht. Wenn man Personal hat, muss man sich auch kümmern. Mach du jetzt das, du machst jetzt das, hast du das auch richtig gemacht, mach das nächste Mal besser. All diese Dinge, die in 1000 Fäden uns mit der Welt verbinden. Und dann sind auch noch eine ganze Reihe berufliche oder nebenberufliche Tätigkeiten genannt, die offensichtlich von Asketen damals auch übernommen worden sind, so als Nebenjob. Nicht? Da wird beispielsweise Astrologie genannt. Ja? Komm, zeig mir mal deine Hand, ich sag dir die Zukunft. Oder auch Pintong, so medizinische Dienste, das haben Mönche auch gemacht. Ja? Ich kenne da ein Mittel, ich kenne da ein Kraut, nimm das mal und da wirst du gesund. Selbst wenn das positiv im weltlichen Sinne ist, ist es trotzdem ein Weltbezug, der die Menschen einfach festhält. Und nicht mal sich mit weltlichen Wissenschaften beschäftigen. Wie viele Mönche kenne ich, die irgendwas an der Uni studiert haben, ja, was mit Dhamma überhaupt nichts zu tun hat? Und selbst wenn es vergleichende Religionswissenschaften ist, das ist eine Bindung an Welt, und Ordinierte haben Welt hinter sich zu lassen und nicht sich irgendwie subtil in sie zu vernesteln. Und dann die tausend noch kleine Nebentätigkeiten, die man vielleicht übernehmen kann, wenn man hört, dass ein Mensch von A nach B geht. Ach, gehst du da hin, dann kannst du doch Meier mal ausrichten, mir geht's gut, oder kannst du dem mal einen Gruß von mir ausrichten und nimm das doch mal mit und gib das da ab. Alles nichts Schlimmes, aber alles, was ein Mensch, eine Nonne nicht brauchen kann. Ablenkung ist das, sonst im Grunde nichts. Jetzt komme ich noch enger an unseren Punkt, weil die Empfehlungen, die ausgesprochen worden sind, sich auch darauf beziehen, sinnliche Genüsse zu reduzieren. Also nicht nur Tätigkeiten, sondern auch das Genießen selbst. Essen nur zu einer Tageszeit. Also nicht mittags schon denken, was gibt's zum Kaffee und was gibt's heute Abend. Abgesehen davon, dass die Ernährung bei diesen Leuten ohnehin sich als Ernährung zeigen soll und nicht als Genuss. Dann ist klar, dass Musik, Theater, Unterhaltung unter den Tisch fallen, aber im besten Falle eben nicht zwanghaft, sondern weil man es nicht braucht, weil man Besseres hat. Und es betrifft auch Schmuck und Verschönerung des Körpers, weil das immer kleine Elemente sind von Identifikation. Ja, wie sehe ich denn heute aus? Ach, ich würde besser aussehen, wenn, ja, ich Schminke auftrage, was umhänge oder ein Tattoo habe oder was auch immer. Ja. So, alles in allem, wenn ich das zusammenfasse, ist es ein freiwilliger Verzicht auf weltliche Bezüge, das Einschränken von Aktivitäten, auch wenn die ethisch unbedenklich sind. Ja, das ist eine Reduzierung meiner Präsenz und die Reduzierung auch der Interessensphäre, die der normale Mensch mit sich rumschlägt. Und das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir Papancha nennen, ja, was wir Weltausbreitung, Weltvervielfachung, Buntheit der Existenz nennen. Das ist hier in der Gegenrichtung angesteuert, Vereinfachung, schlichter werden, weniger werden, stiller werden. Also Papancha weg, Samadhi her, um das auf eine Formel zu bringen. Wir sind bei dem Thema Sila, so hatte ich das ja eingeleitet, aber ich habe bisher mehr oder weniger nur die Außenseite der Silas dargestellt, wie man sie sozusagen wahrnehmen kann, aber viel interessanter ist noch die Innenseite von Sila, also mehr die tiefen Dimensionen, die damit verbunden ist. Und das erklärt der Buddha auch, was das bedeutet. Wie aber ist der Mensch tüchtig in Tugend? Da hat der Mönch Lebendiges umzubringen verworfen. Lebendiges umzubringen liegt ihm fern. Ohne Stock, ohne Schwert, fühlsam, voll Teilnahme hegt er zu allen Wesen Liebe und Mitleid. Das eben gilt ihm als Tugend. Wenn man oberflächlich liest, wird man sagen, das hatten wir doch schon. Nicht töten hatten wir schon. Warum jetzt nochmal? Ich sprach hier eben von tiefen Dimensionen und genau das wird angesprochen, weil es hier um ein mehrstufiges Abknüpfen von Weltbezügen geht, am Beispiel vom Töten erläutert. Hier hieß es, ohne Stock, ohne Schwert, meint, Gewalt findet im Tatbereich nicht mehr statt, also äußerlich sichtbar. Dann hat er Lebendiges umzubringen verworfen. Das betrifft unseren Geist. Also da ist das Urteil gefallen. Töten ist unheilsam. Ich werde es lassen, weil ich das Nachteilige daran sehe. Weil ich das negativ beurteile, will ich mich künftig anders verhalten. Ist also eine ganz andere Ebene. Und dann wird gesagt, Lebendiges umzubringen liegt ihm fern. Das ist nochmal eine Schicht weiter unten, weil jetzt nicht nur der Geist sagt, ach, das ist schlecht, sondern auch das Gefühl, die Gemütshaltung sagt schon, nee, da kann ich nichts mehr mit zu tun haben. Nehmen wir die Maus da oben. Dann kann man schon sagen, ja, töten ist an sich schlecht, aber die Maus ist ja ein Schädling. Also, zack, tot. Ja? Die nächste Stufe wäre zu sagen, die Maus ist schlecht, aber ich kann mir nicht mal vorstellen, dass ich sie deshalb umbringe. Ja, ich setze sie irgendwo hin. Und der Gegenpol wird aber auch noch genannt. Fühlsam, voll Teilnahme, hegt er zu allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid. Und das ist ja die tiefste Form oder der festeste Grund, der das Töten unmöglich macht, wenn ich Mitempfinden anderen Wesen gegenüber habe, wenn ich wohlwollend ihnen gegenüberstehe, dann komme ich weder auf die Idee, jemanden zu schaden oder gar zu töten, noch bin ich emotional und physisch in der Lage, das zu tun. Was in unserem Zusammenhang interessant und wichtig ist, dass diese beiden Aspekte, sprich die Außenseite und die Innenseite von Moral, Karma transzendierende Schritte sind. Das ist ja unser Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Welche Funktion hat denn Sila in Bezug auf Karma? So, zunächst ist es ja eine Selbsteinschränkung im Genießen. Wenn ich die Silas einhalte, sage ich mir, so weit, aber nicht weiter. Und das ist ja schon mal ein richtiger und wichtiger Schritt, weil ich in dem Moment die eigenen Interessen nicht verabsolutiere, sondern den eigenen Interessen sagen, ja, du hast noch welche, kannst auch noch welche haben, aber du kannst sie nicht so erfüllen, wie es aus sich heraus will. Es gibt Grenzen und die Grenzen sind da, wenn das Interessensgebiet der anderen eingeschränkt wird. Also damit werden die eigenen Karma-Tendenzen schon in Schach gehalten und ein Stück weit auch reduziert. Die eigenen Dränge werden ja beherrscht ein Stück weit. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, wenn man Sila betrachtet als ein natürliches Verhalten, was man sich nicht zwanghaft jetzt auferlegen muss, sondern was quasi von innen herauskommt, zeigt es ja schon, dass das Schonen, Fürsorge und Rücksicht Gemütshaltungen sind, die gegenüber der Karma-Gemütshaltung dominieren. Da sieht man schon eine Gewichtsverschiebung. Bei dem normalen Menschen, der in Sinnensüchtigkeit gefangen ist, für den sind diese Dinge so präsent, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Wenn auf der Ebene der Silas nun diese Übung beginnt und auch fortschreitet, verschieben sich die Gewichte. Karma rückt in den Hintergrund und Avyapada, Avihingsa, Schonen, Mitempfinden etc. rückt in den Vordergrund. Und das Ganze, muss ich nicht besonders betonen, ist umso stärker und intensiver, je mehr ich auf diesem Übungsweg vorangehe. Jetzt gibt es einen möglichen Einwand. Ja, wenn ich also die Silas einhalte, hat ja was für sich, aber da bin ich doch derjenige, der immer das Nachsehen hat. Früher konnte ich machen, was ich wollte, das heißt, ich konnte meinem eigenen Wohl nachgeben. Und jetzt da eine Einschränkung, dort eine Einschränkung, hier darf ich was nicht, da ist ein Gebot und ein Verbot, so kann man sich das ja vorstellen. Und da käme am Ende auf das Urteil, ja so, wer die Silas einhält, ist der Gelackmeierte, der ist am Ende der Dumme, den anderen geht's besser als mir. Mein eigenes Wohl nimmt Abstand zu. Und das ist natürlich ein Knackpunkt, dass wir uns deutlich machen müssen, dass dieses Weniger auf der einen Seite eben ein Mehr auf der anderen Seite bedeutet. Und der Buddha hilft uns, weil er weiß, dass lediglich Appelle, ja man sollte ja eigentlich und besser wäre es eigentlich, dass diese ja feinen Entschlüsse und Ideale keine Durchschlagskraft haben, wenn in einem selbst die Dränge noch zu groß sind. Deshalb die ja gute Aussicht. Ein solcher Mönch, also der die Silas einhält, also tüchtig in Tugend, kann nicht irgendwoher noch Gefahr erspähen, weil er ja tüchtig gerüstet ist. Gleich wie etwa ein gesalbter Kriegerfürst, wenn er den Feind niedergestreckt hat, nicht irgendwoher noch Gefahr erspähen kann. Das ist schon mal eine Aussicht. Klingt noch nicht so doll, aber immerhin ist das schon mal eine Perspektive, weil hier gesagt wird, wer in die Silas hineingewachsen ist, lebt ungefährdet. Warum? der Vergleich ist, wie wenn ein Feldherr die Schlacht gewonnen hat, dann kann der sich ruhig hinlegen und schlafen. Kann nicht mehr viel passieren, weil der Feind nicht mehr da ist. Er kann ein unbesorgtes Leben führen. Der Grund dafür ist, dass man mit der Einhaltung der Silas sich auch ein karmisch günstiges Umfeld schafft. Ein Beispiel, ich mache einen kleinen Exkurs in einer Anguttara-Lehre. Dort werden die fünf Silas als fünf große Gaben betrachtet. Wer die Silas einhält, beschenkt andere Wesen mit fünf großen Gaben. Er sät, was ist die Saat? Er schützt andere davor oder er bewahrt andere bevor Drängnis, Sorge, Angst, weil denen nichts passiert. Wenn ich alle fünf Silas einhalte, kann euch von mir nichts Schlimmes passieren. Das ist die Saatseite. Und die Ernteseite ist, dass das ja auch wieder an den Betreffenden zurückkommt. Wer nichts Bedrängendes in die Welt hineinschickt, dem kann auch nichts Bedrängendes widerfahren. Und das ist ja doch schon eine Riesenentlastung, wenn man sich selbst gegenüber sagen kann, ich bin bei den Silas sozusagen mit mir im Reinen, dann kann ich sicher sein, ja, dann ist die Welt mit mir auch im Reinen. Die kann mir im Grunde nichts anhaben. Und das ist etwas, was man vielleicht unterschätzt, was es bedeutet, wenn an dieser Seite Befriedung herrscht. Ja? Wenn man nicht ständig Angst haben muss, was schwebt denn da karmisch noch über mir, was kann denn da täglich auf mich herunterprasseln. Aber die positiven Folgen, die im Zusammenhang mit Ethik und Moral zu sehen sind, gehen darüber noch hinaus. Durch die Erfüllung dieser heiligen Tugendsatzung empfindet er ein inneres, fleckenloses Glück. Also ist der Mönch tüchtig in Tugend. Nochmal, weil ihr sehen müsst, wie diese Veränderungen jetzt aussehen, die da stattfinden. Durch die Erfüllung dieser heiligen Tugendsatzung empfindet er ein inneres, fleckenloses Glück. So, der erste Punkt ist inneres Glück. Karma heißt ja immer, ich suche Wohl da draußen über Sinneskontakte. Und hier ist die Alternative genannt, die schon mit der Einhaltung der Sila beginnt. Es taucht ein inneres Glück auf. Das zweite, das hier genannt wird, Neumann übersetzt mit fleckenloses Glück, das ist ein bisschen unglücklich, weil Anavatscha heißt eigentlich tadellos. Das Glück, das da entsteht oder das Wohlbefinden, das entsteht, ist, weil kein Vorwurf da ist, weil ich in Übereinstimmung mit meinen eigenen, mit den besseren Maßstäben bin. Das wird an anderer Stelle das Glück der oder das Wohl der Vorwurfsfreiheit genannt. Ich will euch das auch zitieren. Ein anständiger Mensch mit moralisch einwandfreiem Verhalten braucht sich nicht absichtlich darum zu bemühen, dass bei ihm Reuelosigkeit auftaucht. Es ist eine natürliche Gegebenheit, dass bei einem anständigen Menschen mit moralisch einwandfreiem Verhalten Reuelosigkeit aufkommt. Das hatten wir gestern schon mal. Erinnert euch im Zusammenhang mit Scham und Scheu. Das waren die Zurückhaltungen, die wir uns auferlegt haben. Und hier zeigt sich, was das für einen Vorteil hat, wenn man diese beiden Eigenschaften in sich hat. Warum? Weil von draußen kein Vorwurf und keine Kritik kommt und weil von mir innen selbst auch keine Kritik kommt. Ich bin im Reinen mit mir. Und last not least, ich habe in Bezug auf meine eigene Zukunft eine gewisse Sorgenfreiheit. Nicht? Ich weiß, ich habe wenigstens in diesem Leben keine gravierenden Dinge in die Zukunft geschickt, die mein eigenes künftiges Dasein beschweren oder schlimm machen. Zusammenfassend, dass wir nochmal den Kern herausarbeiten, um den es im Moment geht. Meine Behauptung war, dass infolge der Einhaltung der Sila ein gradueller innerer Wandel vollzogen wird, dass sich die eigene Befindlichkeit zum Besseren, die innere Befindlichkeit zum Besseren vollzieht, dass es zum Erlangen einer höheren und besseren Lebensweise und Erlebensweise kommt, dass man mehr innere Helligkeit, Leichtigkeit erfährt als vorher, weil eine Menge von psychischen Belastungen, die zum Leben eines normalen Menschen gehören, einfach wegfallen. Und je höher mein Anspruch auf dieser Ebene ist und je mehr ich und intensiver ich arbeite daran, umso größer und stärker ist auch der Effekt. Unter dieser Perspektive wird man die Silas auch anders einschätzen. Dann wird man weniger sagen, ach, das ist ja eigentlich nur eine Einschränkung. Ja, ich darf nicht, ich soll nicht. Sondern man wird sie jetzt begreifen als Garanten für gravierende Entlastungen im Leben. Wer die Silas wirklich auf sich nimmt, merkt, dass es in jeder Hinsicht leichter wird. Ja, weil eine Wohl durch die Sinne und durch die Übertretung auch der Sila durch ein anderes Wohl ersetzt und überkompensiert wird. Und je deutlicher dieses innere Wohl ist, umso mehr verblassen die Verlockungen des Äußeren. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die eigentlich auf der Hand liegt. Und so muss man eigentlich sagen, dass spirituelle Praxis immer ein Weg nach innen ist. Spirituelle Praxis ist eine innere Praxis. Das hat mit dem äußeren Gewusel in der Welt nichts zu tun. Die Aufmerksamkeit richtet sich immer auf das eigene Gemüt oder sagen wir besser immer mehr auf das eigene Gemüt, auf die innere Erhellung, auf die Läuterung dessen, was man Citta nennt, was man Herz nennt. Und wenn man das mal über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet, nicht? Wir sind ja zu sehr verflochten in den Moment, deshalb sehen wir die Gesamtentwicklung weniger. Aber wenn man sich die Gesamtentwicklung mal vor Augen führt, dann wird man sehen, dass eben im Laufe der Zeit eine sehr starke Gewichtsverlagerung stattfindet. Am Anfang mag man nur auf sinnliche Genüsse und Freude aus sein, weil man nichts anderes kennt, nichts anderes gelernt hat. Und dann mag es sein, dass über die Belehrung des Erwachten das ein bisschen relativiert wird, durch das, was ich eben gesagt wird. Da wird einem nicht nur das Sinnliche weggenommen, das kann man ja erst nochmal behalten, sondern es wird einem noch etwas Feineres, etwas Besseres obendrauf getan. Und dann im Laufe der Zeit wird man merken, dass sich die Gewichte immer mehr auf das Innere hin verschieben. Das Äußere tritt ein bisschen zurück, das Innere tritt mehr in den Vordergrund. Und irgendwann wird sich das so beides etwa die Waage halten. Und dann wird das Innere mehr und das Äußere wird eigentlich zweitrangig, drittrangig. Und am Ende des Weges ist es so, dass das Eigenwohl das Bestimmende ist und alles, was da draußen bisher stattgefunden hat, auch die höchsten Genüsse, wenn man so will, eher nur eine Belästigung sind, die man jetzt als überflüssig und schädlichen einfach nur als ja, störend empfinden kann. Wenn man diese Perspektive hat und kennt, dann weiß man auch, warum und wie unsere Entwicklung in diese Richtung gehen soll, die ich eben aufgezeigt habe. Ich habe eben gesprochen darüber, dass das Einhalten ethischer Prinzipien zur Vorwurfsfreiheit führt. Aber das ist noch nicht das Ende, sondern das ist sozusagen die erste Lockerungsübung. Und weiter geht es mit dem, was der Buddha Sinneszügelung nennt. Das ist die Fortsetzung des Weges nach innen. Und damit auch die Vertiefung des inneren Wohls. Wie aber hütet der Mönch die Tore der Sinne? Hat er der Mönch mit dem Auge eine Form erblickt, so fasst er keine Neigung, fast keine Absicht. Da Begierde und Missmut, böse und schlechte Gedanken gar bald den Überwältigen der unbewachten Gesichtes verweilt, befleißigt er sich dieser Bewachung, er hütet das Gesicht, er wacht eifrig über das Gesicht. Also, Sehsinn. Was ist gemeint? Im Karma-Bereich ist es nahezu unmöglich, Sinneswahrnehmung auszuschalten. Nicht? Unsere fünf äußeren Sinne und der Geistsinn, die sind ja permanent aktiv und sie liefern jede Menge Datenmaterial, was da aufgesammelt und gespeichert und in den Kopf sozusagen hineinkommt. Und das Denken springt natürlich drauf und macht da Geschichten draus und macht Fortsetzungsromane draus, benennt das eine und sortiert das andere und erinnert sich an dies und will jenes. Also wir wissen ja, was in unserem Kopf passiert, wenn wir eine sinnliche Wahrnehmung haben, auch wenn uns das gar nicht immer klar ist, welcher Fortsetzungsroman daraus entsteht. Die Aufgabe, die sich hier stellt, ist nun nicht, Ohren zustopfen, Augen zumachen, sich im Zimmer einzuschließen und sagen, ich bin nicht mehr da, weil das wird nicht funktionieren. Worum es aber geht, ist mit diesen Sinneswahrnehmungen, die unvermeidlich sind, vielleicht so und so, richtig umzugehen und eben diesen Strom, diesen automatisierten Strom von Gedanken, der sich daraus entwickelt, in den Griff zu kriegen. Wenn nicht gleich abzuschneiden, was das Ideal wäre, sondern wenigstens zu dämpfen, langsamer laufen zu lassen, ein bisschen einzuschränken und nicht noch zusätzlich zu befeuern. In unserem Text hieß es, keine Neigung, keine Absicht fassen. Im Pali ist es ein bisschen anders, auch wenn vom Effekt her dasselbe gemeint ist. Im Pali steht mehr, man soll sich nicht näher mit dem Gesamteindruck beschäftigen, das heißt den Geist draufsetzen, richtig? Und man soll vor allen Dingen sich nicht noch mit allerlei Details beschäftigen. Und das ist ja eine Spezialität, die wir haben. Wir können machen, was wir wollen. Da drauf steht eine Kuh. Ach, ist die schön braun. Bei uns zu Hause sind die schwarz. Ja, was ist eigentlich die bessere Kuh? Die schwarzen oder die braunen? Ja, die Schweizer werden sicher sagen, die braunen. Aber wir aus Schleswig-Holstein, wir würden natürlich sagen, die schwarzen. Aber die Milch ist natürlich hier besser, weil es besseres Gras gibt als bei uns. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde so weitermachen. Wir wissen, wie unser Kopf so funktioniert. Und dann kommen wir auf René wieder, der dann wissen will, ja, Kühe gibt's, aber es gibt ja auch Ziegen und Schafe. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ziegen und Schaf? Jetzt nicht vom äußeren Anblick, sondern von der Substanz her. So, und Schafe sind ja Tiere, es gibt ja aber auch Pflanzen. Also ich höre auf, weil sonst sind wir heute Abend noch da. Also ihr habt das Problem erkannt. Geistige Maschinerie, die sehr schnell anläuft, muss man irgendwie in den Griff kriegen. Sonst, haben wir eben gehört, gibt es nachteilige Konsequenzen. Und die sehen wie folgt aus. Es flammt spontan Durst auf. Kommt ja noch dazu, dass wir nicht nur sehen, dessen das gibt es, ja, sondern wir verbinden ja immer unsere speziellen Wünsche damit. Ach, Kuh, ja, den nächsten Kaffee nehme ich mal mit dieser Kuhmilch. Will mal sehen, wie die schmeckt und so weiter. Und es kommt neben Begierde auch Missmut, böse, schlechte Gedanken auf. Also all das, was so die Gemütshaltungen sind, positiv, wenn wir etwas mögen, negativ, wenn wir etwas nicht mögen, die werden damit ein Stück auch kontrolliert. Alles in allem geht es darum, diesen Automatismus zwischen dem Wechselspiel Wollen und Kriegen, Erleben und Genießen zu unterbrechen, dass man das nicht ins Unendliche fortsetzt. Und die Beherrschung der Sinne, Herrschung der äußeren Sinne, hat entsprechende positive Folgen. Wo die Maschinerie gestoppt wird, ist es auch eher ruhig. Ja, man ist eher unbewegt und bleibt im inneren Gleichgewicht. Und auch hier ist das Äußere weniger, das Innere mehr. Und das wird von dem Erwachten so begründet. Er sagt nämlich, also es geht um das Zurücktreten von der äußeren Fülle hin zu innerem Reichtum oder innerer Fülle. Durch die Erfüllung dieser heiligen Sinneszügelung empfindet er inneres, ungetrübtes Glück. Inneres Glück hatten wir schon mal, aber das ist jetzt ein anderes. Es wird auch Inneres genannt, aber ungetrübt. Das heißt, dieser Übungsschritt ist verbunden mit, was im Pali Abhyaseka Sukhang heißt, ein Sukha, das ungetrübt ist. Von was ungetrübt? Ja, von mögen und nicht mögen. Das Sinnenglück ist immer verbunden mit, das habe ich gern, oder im Zweifel, das mag ich nicht. Das ist auch eine Form von Wohl, sind wir uns ja einig. Aber dieses Wohl geht eben über mögen des einen, nicht mögen des anderen hinaus. Es ist ungestört, unbefleckt von dem emotionalen Gewusel, der sich normalerweise mit Sinnesgefühlen oder Sinneskontakten verbindet. Zusammenfassend, das Einhalten der Sila bedeutet Reuelosigkeit, heißt, das Leben wird leichter, weil von innen und von außen keine Kritik aufkommt. Und Sinnenzügelung bedeutet ungetrübtes Gemüt, heißt, man lebt leichter, weil kein Druck durch Wollen, Nichtwollen, Mögen, Lehnung, Nichtmögen auftaucht. Und das ist, meine Lieben, ihr wisst es ja, der Anfang des Tathagata-Gangs, der noch viele weitere Stufen hat. Ich muss ein paar jetzt auslassen oder einfach nur nennen, sonst kommen wir heute nicht zu Ende. Was als nächstes kommt, ist Maßhalten beim Essen, dann Wachsamkeit, Klarbewusstheit und Zufriedenheit. Das ist schon eine ganze Welt für sich. Könnt ihr euch vorstellen, was da alles erledigt sein müsste, bis man an den Punkt kommt, wo ich jetzt weitermachen will. Und zwar geht es mir jetzt um die Überwindung der Hemmungen. Nach den bisher genannten Übungsschritten sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, den man als einen Wendepunkt nennen kann. Das ist so eine Nahtstelle zwischen außen und innen. Alle bisherigen Aktivitäten, die wir besprochen haben, sind ja ein Schritt gewesen, wie ich sagte, nach innen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ein Übertritt in eine ganz andere Erlebensdimension hinein möglich ist. Also nicht nur eine graduelle Veränderung, sondern, wenn ihr so wollt, ein qualitativer Sprung. Also eine ganz andere Erfahrungswelt steht sozusagen jetzt an. Zusammenfassend sagt der Erwachte, treu dieser heiligen Tugendsatzung, treu dieser heiligen Sinnenzügelung, treu dieser heiligen klaren Einsicht, treu dieser heiligen Zufriedenheit, sucht er einen abgelegenen Ruheplatz auf. Nach dem Mahle, wenn er vom Almosengang zurückgekehrt ist, setzt er sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet und pflegt der Einsicht. Also die Basis für das, was jetzt kommt, war Moral hatten wir, Kontrolle der Sinne hatten wir, Wachheit und Zufriedenheit. Wenn das sortiert ist, wenn das Teil des oder Bestandteil des Lebens ist, dann kommt die nächste Übung der Zurückgezogenheit, die über alles hinausgeht, was bisher der Fall war. Jetzt wird die Achtsamkeit ganz nach innen gerichtet. Ja? Jetzt ist das Herz soweit besänftigt und beruhigt, dass jetzt wirklich ein inneres Umkippen des Erlebens stattfinden kann. Weltliche Interessen, weltliche Erfahrung ist jetzt ganz in den Hintergrund getreten. Weltliche Begierden hat er verworfen und begierdelosen Gemütes verweilt er. Von Begierde läutert er sein Herz. Gehässigkeit hat er verworfen, hasslosen Gemütes verweilt er. Von Liebe und Mitleid zu allen lebenden Wesen läutert er sein Herz von Gehässigkeit. Und dasselbe zu matte Müde, Aufgeregtheit und Gewissensunruhe und Zweifel. So, das ist das Stichwort, ich hatte das erwähnt, Überwindung der 5 Hemmungen. Konkret sind es die 5 sinnliches Verlangen, Aversion, Lethargie, Aufregung, Gewissensunruhe und Ungeborgenheit, Zweifel. Die sind jetzt sozusagen auf der Kippe, die werden jetzt angegangen. Nochmal, was sind Hemmungen? Hemmungen sind die psychischen Kräfte, die wir haben, die aber in unserem Gemüt, in unserem Denken erscheinen. Beispiel ist Begehren. Jeder hat Begehren, sinnliches Verlangen. Aber das ist dann eine Hemmung, wenn das akut ist, wenn das als Stimmung, als Gedanke, als Wollen akut in unserem Geist ist. Und es geht jetzt darum, diese Dinge nicht nur im Verborgenen irgendwo zu haben, sondern in der konkreten Übung der Meditation sie nicht aktuell zu erfahren. Wie gesagt, am Beispiel von Begehren und Aversion kann man diese Erscheinungen am besten zeigen, weil wir am meisten darin vertraut sind und weil diese beiden, ich will was oder ich will was nicht, ich liebe was oder ich hasse was, ja die beiden Grundbezüge sind, in denen wir zur Welt stehen. Das beschäftigt uns den ganzen Tag. Hin zu etwas, weg von etwas, zugeneigt sein, abgeneigt sein. Und all das, was den Geist normalerweise beherrscht und dominiert, schweigt jetzt für diese Zeit. Und wenn wir die Anleitung des Erwachten konkret uns angucken, näher mal hinschauen, was sagt er denn, werden wir sehen, dass dieser Teil der Läuterung wieder in 3 Teile aufgespalten ist, 3 Aspekte beinhaltet. Ich zeige das nochmal am Beispiel des Begehrens. Karma interessiert uns ja am meisten. Weltliche Begierde hat er verworfen und verweilt begierdelosen Gemütes. Von Begierde läutert er sein Herz. Man fragt sich, warum dauern die Wiederholungen? Wir haben es doch jetzt mitgekriegt, ne? Nein, das sind drei unterschiedliche Dinge. Er hat es verworfen, Begehren verworfen, ist wieder die Ebene des Verstehens, des geistigen Urteils. Nein, ich will künftig damit nichts mehr zu tun haben. Das sagt der Kopf. Er verweilt begierdelosen Gemütes, heißt, dass in der Situation der Übung dann auch kein Begehren da ist. Also wenn ich auf der Matte sitze und an die Käserin denke, dann sitze ich auf der Matte, aber in meinem Gemüt ist Begehren aktuell, selbst wenn ich weiß, das hat jetzt momentan eigentlich keinen Platz hier. Also Urteil, nein, Empfinden, Wollen, nicht vorhanden. Und jetzt die eigentliche Übung, erläutert das Herz von Begehren. Weil selbst in dem Moment, wo in meinem Geist kein Durst vorhanden ist, wenn das nicht aktuell ist, sind die Triebe in diese Richtung, die im Citta verankert sind, immer noch vorhanden, nur eben in Deckung. Und die Übung sagt jetzt auch den Reinigungsprozess bis in die Tiefen hinein, dass sich da Karma nirgendwo verstecken kann. Alles, was ich bisher gesagt habe, die ganzen Schritte bisher, waren alle Schritte in Richtung auf Samadhi. Auf Einigung, auf schlichter werden, auf stiller werden, auf Auflösung dieser Weltbezüge. Und wo wir jetzt angelangt sind, ist, wie gesagt, eine neue Eskalationsstufe des Wohls, das ist ein komischer Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine, eingetreten, wo Samadhi nun in einem engeren und eigenen Sinn gemeint ist. So gewinnt er, gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender, hohlgeborene, seliger Verzückung die Weihe der ersten Schau. Das ist jetzt der Punkt, wo eine ganz andere Erlebensweise zutage tritt. Ein besonderer meditativer Zustand, der nicht vergleichbar ist mit irgendetwas, was man im Alltag mit seinen fünf Sinnen erleben kann. Wie wird der charakterisiert, dieser Zustand? Viveceva kamehi. Das heißt, abgelöst von Sinneswünschen. Das heißt, in diesem Moment, wo dieser meditative Zustand da ist, können keine Sinneswünsche da sein, sonst hat man diesen Zustand nicht. Also im Inneren ist Ruhe, aber er ist auch ohne sinnliche Wahrnehmung nach draußen. Nicht das Innen nur schweigt, sondern die Welt ist wie nicht da, weil die Sinnesfähigkeiten im Moment ruhen. Die äußeren Sinne sind nicht aktiv, da ist Ruhe an der Front. Und man ist fern von unheilsamen Dingen. Das sind die anderen Hemmungen gemeint. In diesem Stadium gibt es keine Aversion, gibt es keine geistige Lethargie, Müdigkeit, Schlaffheit, gibt es keine Unruhe, Aufgeregtheit, Nervosität. Und es gibt auch keine Sorge um die Existenz, um die Zukunft, um das Leben. Absolute Stille. Aber das Entscheidende, wir sprechen ja über die Zunahme von innerem Wohl, das ist ja unser roter Faden heute Morgen. Das Entscheidende ist, dass in diesem meditativen Zustand zwei neue Gefühlsqualitäten auftauchen und vorherrschend sind. Da wird einmal Piti genannt. Das Thema hatten wir ja schon mal ausführlich. Das ist etwas stärker und bewegter. Das ist ein inneres, wirkliches Hochgefühl, ein hochreißendes Gefühl, das einem quasi zwingt, die Aufmerksamkeit von draußen nach innen zu richten. Und zweitens Sukha. Das ist noch etwas Feineres, etwas, was sich subtiler zeigt, was man vielleicht am Anfang gar nicht mitkriegt. Ein Glücksempfinden, das aber auch jenseits all dessen ist, was wir von den besten sinnlichen Kontakten erreichen können. Und last not least wird diese erste Schauung beschrieben mit sinnend und gedenkend. Das heißt, hier ist der Geist noch aktiv, die Gedanken sind noch da, aber sie beschäftigen sich eben nicht mehr mit Allerweltsdingen, sondern sind mehr mit inneren, mit geistigen, religiösen Dingen beschäftigt. So, ich versuche mal, die Eigenschaft dieser ersten Entrückung, und dabei belasse ich es exemplarisch, zusammenzufassen, dass wir den Kern nochmal uns vor Augen führen. Zunächst ist das Entscheidende, dass hier Einheitserlebnis ist, also Einheitserlebnis jenseits weltlicher Vielfalt und Buntheit, dass auf dieser Ebene die Spaltung Subjekt, Objekt, Ich, Welt, Raum, Zeit, Ort, hier, fern, nah aufgehoben ist, dass hier wirklich eine andere Erlebnisweise dominiert. Zunächst in der Erkenntnis, ach, sowas gibt es. Es muss eine ganz erstaunliche Erfahrung sein, weil wir alle ja nur mehr oder weniger eine Art von Leben kennen, das ist unser Leben, das ist der Sinnenwelt und glauben, das ist es Leben. Und wer diese Erfahrung mal gemacht hat, der wird feststellen, das ist eine mögliche Variante des Erlebens und nicht mal die beste. Im Gegenteil, wenn man in diesem Zustand des Jhana ist, erlebt man das auch noch als viel realer und wirklicher und echter, als was wir hier in unserem Leben als real empfinden. Ähnlich so, wie wir aus einem nächtlichen Traum aufwachen und wieder hier sind, da haben wir auch das Gefühl, jetzt bin ich in der Realität, vorhin habe ich geträumt. Und so muss man sich das da auch vorstellen. In diesem Zustand der Vertiefung hat man den sicheren Eindruck, jetzt bin ich erst wach. Vorher war ich in einem Irrsinn von Traumgebilden verstrickt. Und der Punkt, der uns heute interessiert, der Zustand jenseits der Sinneswahrnehmung ist ausgesprochen, angenehm, wohltuend, ist auf einem Gefühlsniveau, das in keiner Weise verglichen werden kann mit dem primitiven und schalen und öden Gefühlsniveau, in dem wir uns befinden, selbst dann, wenn wir sagen, och, heute geht's mir aber ganz doll. Ja, das sind jetzt Worte, was ich sage. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung reden, zumindest nicht über die Dinge, von denen ich momentan spreche. Ja, aber eines, glaube ich, ist uns allen schon klar geworden, wir sind ja lange dabei, dass hier ein richtiger Ansatzpunkt ist, in diese Richtung gehen, die innere Entfaltung voranzutreiben, weil wir hier finden können, was man da draußen in der Welt nie und nimmer finden kann. Kommt zum Schluss, der nächste Schritt. Diesen Leib da durchdringt und durchdrängt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit ruhegeborener, seliger Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von ruhegeborener, seliger Verzückung ungesättigt bleibt. Damit ist gemeint, dass man diese neue Erfahrung auch erstmal in sich verankern muss. Alles, was neu ist, muss man erstmal erfahren, sich angucken, damit vertraut werden und auch sich hineinwohnen. Man muss da hineinwachsen, dass einem das so vertraut wird, wie uns unsere Welt bisher vertraut geworden ist. Das ist eine Frage einer langsamen, längerfristigen Umgewöhnung. Und der erste Schritt, den man hier tun soll, so empfiehlt der Buddha, dieses neu erfahrene Gefühl jetzt sozusagen in diesem Körper auch ausbreiten. Warum? In diesem Körper sind ja die Sinnesdränge inkarniert. Die drängen ja immer nach sinnlichem Erleben und die kriegen sozusagen jetzt Balsam aufgeschmiert. Das ist wie wenn so eine Sinneswunde wäre und da käme einer, würde Salbe drauf tun. In dem Moment schwächen sich auch diese inneren Sinnesdränge ab, weil man ja merkt, es gibt ja doch etwas viel Besseres. Und ich hatte ja erwähnt, dass ich sozusagen exemplarisch nur die erste Schauung, die erste Vertiefung genannt habe. Es gibt ja nichts, was nicht noch weitergeht irgendwo. Und so geht der nächste Entwicklungsschritt natürlich von der ersten zur zweiten, zur dritten und zur vierten Vertiefungsstufe. Und alles geht jetzt in Regionen hinein, in denen eigentlich Worte nicht mehr richtig hinreichen, solange man die Erfahrung dazu nicht hat. In diesem Zustand, das soll der Abschlussgedanke sein, ist die Karma-Welt wie nie gewesen. Was für uns so selbstverständlich ist, verschwindet da geradezu, also in der akuten Situation, verschwindet geradezu zu nichts. Nicht, dass man das irgendwo beiseite getan hätte und nachher hole ich es wieder aus dem Schrank, sondern die Bedingungen sind gar nicht da für diese Erlebensweise und dann ist diese Erlebensweise auch gar nicht da. Und wie geht es weiter? Für Menschen und Übende kann das ein Zustand sein, der in der Meditation erlebt wird, mit dem normalen Rückfall in den Alltagstrubel, wo die Sinneswelt wieder auftaucht. Aber für diejenigen, die das in so weit in sich verankern, dass das wirklich zu ihrem Wesen wird, dass sie sich in diese Richtung so verändern, dass sie diesen Zustand in sich repräsentieren, für die bedeutet das, dass sie jenseits des Todes in denen Bereichen auch wieder erscheinen. Und das sind dann die brahmischen Wesen, weil die alles Sinnliche in sich aufgehoben haben und in sich die vier Vertiefungen realisiert haben, die dort jenseits des Todes einfach ihr normales Leben ausmachen. Abschließend noch eine kleine Passage aus der M14, wo der Erwachte die Problematik nochmal zusammenfasst und die Lösung auch nochmal nennt. Wenig Genuss bieten die Sinnendinge. Mit vielen Unannehmlichkeiten und Mühen sind sie verbunden. Das Nachteilige überwiegt bei ihnen. Auch wenn ein ernsthafter Jünger das so der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit richtig sieht, er aber außer den Sinnesfreuden und den unheilsamen Dingen kein anderes, friedvolleres Glücksgefühl und Wohlempfinden erfährt, so muss er so lange noch auf die Sinnendränge hereinfallen. Aber von dem Moment an, wo ein ernsthafter Anhänger das so der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit richtig sieht und er außer den Sinnesfreuden und den unheilsamen Dingen ein anderes, friedvolleres Glücksgefühl und Wohlempfinden erfährt, dann fällt er nicht länger auf die Sinnendinge herein.